Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute weitermachen in unserer Reihe durch den Galaterbrief und ich lese uns dazu Galater Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Galater 4, die Verse 1 bis 7. Hier ist immer wieder von Knechten die Rede. Ich werde das Wort Knecht durch das Wort Sklave ersetzen, weil ich glaube, dass Sklave für das griechische Wort, was hier steht, die eindeutig bessere Übersetzung ist. Galater Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern, bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, willst du frei sein? Ich glaube, so gut wie jeder Mensch auf der ganzen Welt würde auf diese Frage mit Ja antworten. Klar will ich frei sein. Und das ist doch überhaupt nicht die Frage. Frei sein, das will eigentlich jeder. Aber die Frage ist doch, wo finden wir die Freiheit, die wir haben wollen? Manche Menschen haben in der Weltgeschichte behauptet, man findet diese Freiheit im Kommunismus. Im Kommunismus wird ja allen versprochen, sie sind gleich. Und wenn jeder Mensch gleich ist, dann ist auch jeder frei. Oder findet man die Freiheit vielleicht im Liberalismus? Liberalismus bedeutet die Weltanschauung, dass man ja, frei ist. Jeder Mensch kann tun und lassen, was er will, solange er nicht die Freiheit eines anderen einschränkt. Oder findet man Freiheit vielleicht in irgendeiner Religion? Na, viele Menschen in unserem Land würden heute sagen, also in irgendeiner Religion findet man Freiheit nie und nimmer. Man muss sich doch nur den Islam anschauen, weniger Freiheit als im Islam gibt es doch überhaupt nicht. Und in den Augen vieler Menschen in unserer Gesellschaft ist auch das Christentum nicht gerade die Religion der Freiheit. Na, Christen, das sind die Leute, die statt sonntagmorgens auszuschlafen, in die Kirche gehen und statt frei zu entscheiden, was sie tun, halten sie sich irgendwie an Maßstäbe, die ihnen ihr Gott gibt. Na, viele Menschen denken, ja, wenn die Christen glücklich sind mit ihrem Lebensstil, dann sollen sie als Christen leben. Aber also für mich ist das nichts und frei ist das schon gar nicht. Und ich frage jetzt mal die unter euch, die in christlichen Familien aufgewachsen sind. Habt ihr euch nicht auch schon mal bei dem Gedanken ertappt? Also wenn man kein Christ wäre, dann wäre man viel freier. Ja, natürlich ist es gut, Christ zu sein. Schließlich kommt man dann in den Himmel. Aber Nicht-Christen sind eigentlich schon deutlich freier als ich, oder? Kennt ihr solche Gedanken? Viele Menschen, die im Christentum aufgewachsen sind, die denken so. Und mein Eindruck ist, es nimmt gerade in den letzten 10 Jahren deutlich zu. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich in Holland getauft worden bin. Und als ich vor einem Jahr mit meinen Schülern mal wieder in Holland war, da fiel mir ein Buch in die Hand. Und es war von ungefähr 20 jungen Erwachsenen geschrieben, die alle in dem gleichen Gemeindeverband aufgewachsen sind, in dem ich auch damals getauft worden bin. Und alle, die dieses Buch geschrieben hatten, die waren auch ungefähr so alt wie ich. Ich habe das Buch gesehen und dachte, interessant, das gucke ich mir mal an. Und in dem Buch beschreiben diese 20 jungen Erwachsenen, wie sie sich alle vom Christentum entfernt haben. Die Kapitel waren alle unterschiedlich, aber die Kernaussage war in jedem einzelnen Kapitel gleich. Ich wollte das Christentum nicht mehr, weil ich Freiheit wollte. Und treffenderweise trug dann das Buch auch den Titel Freigemacht. Oder gehen wir nach Deutschland. Vor anderthalb Jahren veröffentlichte der bekannte Jugendevangelist Thorsten Hebel ein Buch über sein eigenes Glaubensleben. Thorsten Hebel war einer der bekanntesten Prediger in Deutschland. Er war lange Jahre Hauptredner von der bekannten Jugendevangelisation Jesus House gewesen. Und auch wenn Hebel sich heute immer noch irgendwie als Christ bezeichnen würde, wenn man sein Buch liest, fällt einem auf, die meisten Lehren, die das Christentum ausmachen, die hat er längst über Bord geworfen. Und Hebels Buch, das heißt nicht frei gemacht, sondern das heißt Freischwimmer. Aber die Grundaussage ist genau dieselbe. Okay, als Christen können wir nicht frei sein und deswegen habe ich mich jetzt freigeschwommen. Denn Freiheit und Christentum, das geht nicht zusammen. Und da stellt sich doch für uns heute Morgen die Frage, sind Freiheit und Christentum nicht tatsächlich irgendwo Widersprüche? Müssen wir das vielleicht einfach als Christen akzeptieren und darüber hinwegsehen? Ja, okay, als Christen können wir halt nicht frei sein, aber damit müssen wir halt leben, wenn wir Christen sein wollen. Was Paulus heute in den 7 Versen macht, die wir gelesen haben, er sagt das genaue Gegenteil. Er sagt, liebe Menschen dieser Welt, wenn ihr wirklich frei sein wollt, dann findet ihr die Freiheit nur und ausschließlich im Christentum und nirgendwo sonst. Und ich glaube, diese Aussage ist in unserer Kultur heute unglaublich provokativ. Er sagt nicht einfach nur, man findet überall Freiheit und im Christentum, da findet man auch Freiheit. Sondern er sagt sogar, willst du wirklich frei sein, dann musst du Christ sein. Und das ist die Botschaft, die Gott für uns heute Morgen hat. Und um das deutlich zu machen, wählt Paulus in unseren Versen ein Bild. Und es ist das Bild von Sklaven auf der einen Seite und Söhnen auf der anderen Seite. Sklaven oder Knechte, wie es in der Schlachter 2000 übersetzt ist, das waren damals die Unfreien in der Gesellschaft. Sie gehörten rechtlich ihrem Besitzer und waren in den meisten Gesetzen sogar Gegenständen gleichgestellt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich damals gelebt hätte und den Sklaven eines anderen Mannes umgebracht hätte, dann wäre ich so bestraft worden, wie wenn ich einen Tonkrug von diesem Mann zerdeppert hätte. Sklaven waren nach dem Gesetz Gegenständen gleichgestellt. Und außerdem mussten Sklaven immer das tun, was ihr Besitzer von ihnen verlangte. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und auf der anderen Seite gab es die Söhne. Und Söhne bekamen in der damaligen Zeit das Erbe des Vaters. Sie waren also auf der einen Seite frei, keine Sklaven, und auf der anderen Seite so wohlhabend wie ihr Vater, weil sie eines Tages all seinen Besitz erben würden. Sklave und Sohn, der größtmögliche Gegensatz. Und das sind die beiden Bilder, die Paulus heute verwendet, um uns das Thema der Freiheit zu erklären. Und so lautet das Thema für heute Morgen Sklave oder Sohn. Und ich habe 3 Punkte. Erstens, alle werden Sklaven, keiner wird Sohn. Zweitens, der Sohn wird Sklave. Und drittens, viele Sklaven werden Söhne. Ein Thema Sklave oder Sohn und dann 3 Punkte. Erstens, alle werden Sklave, keiner wird Sohn. Zweitens, der Sohn wird Sklave. Und drittens, viele Sklaven werden Söhne. Der erste Punkt, alle werden Sklave, keiner wird Sohn. Paulus beginnt unseren Abschnitt in den Versen 1 bis 2 mit einem Bild. Ich lese uns die Verse nochmal. Dort schreibt er, ich sage aber, solange der Erbe, also der Sohn, unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Sklaven kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Paulus hat hier in den Versen eine reiche Familie in der damaligen Zeit vor Augen. Es gibt die Eltern, es gibt den Sohn, der mal erben würde, und es gibt verschiedene Sklaven. Und was Paulus sagen will ist, solange jetzt der Sohn noch ein Kind ist, ist er in einem gewissen Sinne von den Sklaven nicht zu unterscheiden. Ja, zwar weiß er, dass er eines Tages alles erben würde, was seinem Vater gehört. Ja, am Ende von Vers 1 heißt es, obwohl er Herr aller Güter ist. Und damit meint Paulus, dass er alle Güter eines Tages erben wird, die jetzt seinem Vater gehören. Aber der Punkt ist, was ist zur Zeit? Und zur Zeit ist der Sohn ein Kind und genau wie die Sklaven besitzt er nichts und er kann auch nichts frei entscheiden. So schreibt Paulus in Vers 2, dass der Sohn, solange er noch ein Kind ist, unter Vormündern und Verwaltern steht. Das heißt, es gibt Leute, die sorgen für ihn, die entscheiden für ihn. Im Prinzip ist er also genauso unfrei wie die Sklaven auch. Und dieser Zustand gilt bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Im Römischen Reich war es so, dass ein Junge zwei Altersstufen erreichen musste, um erwachsen zu werden. Die erste Stufe hat er erreicht, wenn er 14 Jahre alt war. Dann bekam er einige Freiheitsrechte, aber noch nicht viele. Und endgültig erwachsen war er erst mit 25. Das heißt, wenn ein Sohn 25 war, dann war er berechtigt, auch wirklich alles zu erben und über den Besitz frei zu verfügen. Und dieses Bild, was Paulus hier in den ersten zwei Versen verwendet, das stammt natürlich aus einer Zeit, die für uns heute völlig fremd ist. Wir haben heute keine Sklaven mehr. Und auch die Tatsache, dass nur die Söhne erben, ist für uns heute völlig veraltet. Und doch habe ich einen Fall gefunden, der ganz ähnlich funktioniert. Im Jahr 1999 zogen nämlich der Herzog und die Herzögin von Northumberland, das ist eine englische Provinz, vor Gericht. Sie wussten, dass ihr Sohn Percy mit 18 ein Schloss und ein jährliches Einkommen von über 1 Million englischer Pfund erben würde. Und warum der Herzog und seine Frau vor Gericht zogen, das war folgender Grund. Sie wollten durchsetzen, dass ihr Sohn sein Erbe nicht mit 18, sondern erst mit 25 ausgezahlt bekommt. Sie hatten nämlich mitbekommen, dass viele junge englische Adlige, die mit 18 all das Erbe bekamen, dieses Erbe nur verprasst haben und für Drogen oder Ähnliches ausgegeben hatten. Zur Zeit, als der Herzog und seine Frau diesen Prozess führten, da war Percy gerade einmal 14 Jahre alt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er in seiner Situation sehr gut nachvollziehen konnte, was Paulus hier in unseren ersten beiden Versen meint. Einerseits wusste er, dass er sehr viel erben würde. Aber andererseits hatte er zu seinem jetzigen Alter von 14 Jahren noch überhaupt nichts. Und er wusste, es wird dauern, bis ich 18 bin. Und wenn meine Eltern Recht bekommen, dann wird es sogar dauern, bis ich 25 bin. Ich glaube, dass Percy sehr gut nachvollziehen konnte, was Paulus mit seinem Bild meint. Was beschreibt Paulus mit seinem Bild? Paulus beschreibt das Volk Israel. Sie lebten während der Zeit des Alten Testaments und Gott bezeichnet sie durchaus immer wieder als meinen Sohn. Sie hatten also allen Völkern auf der Welt etwas voraus. Und deswegen vergleicht Paulus hier die Israeliten im Alten Testament mit dem Sohn und er vergleicht alle anderen Völker mit Sklaven. Aber wir hatten ja gelesen, im Prinzip sagt er auch, obwohl sie Söhne waren, hatten sie den Sklaven nichts voraus. Warum war das so? Das Problem war im Alten Testament, dass die Menschen im Volk Israel zwar irgendwie eine Beziehung zu Gott hatten, aber die Beziehung war nicht so richtig. Die Beziehung war, wir können auch sagen, sehr schwierig. Der Gottesdienst war auf den Opfern aufgebaut. Und die Opfer machten zwar deutlich, dass Gott Sünden vergibt, aber sie waren vor allem auch eine schwere Last. In Hebräer Kapitel 10, in den Versen 1 bis 4, beschreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, wie dieser Gottesdienst aussah. Und wenn ich jetzt diese 4 Verse lese, dann achte doch mal darauf, wie die Stimmung in diesen Versen ist. Es heißt hier, denn das Gesetz hatte den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Deshalb kann es die Opfer niemals vollkommen machen, durch die Jahr für Jahr gleichen Opfer, welche man immer wieder darbringt. Hätte nicht sonst das Opfer aufgehört, wenn die Gott dienen, ein für alle Mal rein geworden wären und kein von Sünden beschwertes Gewissen mehr hätten? Vielmehr geschieht durch die Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. um im Bild zu bleiben, das Volk Israel war zwar irgendwie schon Sohn, aber gleichzeitig wissen sie, wir werden einmal reich erben. Und deswegen wissen sie, wir werden einmal reich erben. Alle anderen Völker waren Sklaven, weil sie Gott nicht kannten. Aber im Prinzip waren alle, das Volk Israel, wie auch die anderen Völker, zur Zeit des Alten Testaments wie Sklaven. Weil selbst der Gottesdienst, den das Volk Gottes hatte, sehr, sehr schwierig war. Und das erklärt Paulus in Vers 3. Dort lesen wir, ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Sklaven unterworfen. Wer sind die wir in dem Vers? Wer sind die, die den Grundsätzen der Welt unterworfen sind? Und die Antwort ist relativ einfach, es sind alle Menschen. Da gab es eben auf der einen Seite die Juden, das Volk Gottes. Die hatten das Gesetz, wie wir eben gesehen haben. Aber das war anstrengend. Und man lebte immer in der Angst, reicht das? War ich einmal zu viel ungehorsam? Und jedes Jahr wieder opfern. Die Maßstäbe Gottes waren hoch und das Volk Israel hatte schwer, sich daran zu halten. Die meisten von euch werden König Saul kennen. Und König Saul war mehrere Male ungehorsam und Gott bestrafte ihn. Als allererstes dadurch, dass er seinen Geist von Saul weggenommen hatte. Und dann gab es seinen Nachfolger, König David. Und auch David hat eine schwere Sünde begangen. Und dann betet er in Psalm 51. Und in Psalm 51, Vers 13, betet David dann, und er denkt wahrscheinlich an Saul, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Na, da kann man förmlich die Angst spüren, die David hatte, dass es mal wieder nicht reicht. Oder dass Gott ihn jetzt bestrafen würde. Das heißt, die Menschen im Alten Testament lebten ständig in Unsicherheit. Und deswegen war das Volk Israel ein Sklave des Gesetzes, weil sie ihm oft mühsam gehorchen mussten und weil ihnen dieses Gesetz einfach keine Sicherheit gab. Aber allen anderen Völkern um sie herum ging es nicht besser. Sie hatten zwar nicht Gottes Maßstäbe, unter die sie versklavt waren, aber sie machten sich selber welche. Irgendwelche Götzen verehrten sie alle. Und das Alte Testament berichtet davon, dass sogar einige dieser Völker für ihre Götzen ihre Kinder opferten. Sie waren nicht Sklaven von Gottes Gesetz wie die Israeliten, aber sie waren Sklaven von Gesetzen, die sich irgendwelche Menschen ausgedacht hatten. Und heute? Hier im Westen verehren die Menschen meistens keine Götter mehr. Aber das heißt nicht, dass sie keine Götzen mehr hätten. Wir Menschen sind von Gott so geschaffen, dass wir irgendetwas anbeten. Jeder Mensch betet irgendetwas an. Und jeder Mensch folgt auch irgendeinem Gesetz, irgendwelchen Maßstäben. Der eine versucht, den Sinn seines Lebens darin zu finden, Karriere zu machen. Der nächste darin, möglichst viel Freizeit und Urlaub zu haben. Der nächste darin, die perfekte Partnerschaft zu haben. Und der nächste darin, dass endlich wieder Wochenende ist. Jeder lebt für irgendetwas. Und dieses Etwas, wofür jeder einzelne Mensch in dieser Welt lebt, das nennt Paulus in Vers 3 die Grundsätze oder in manchen anderen Übersetzungen auch die Elemente dieser Welt. Das, wofür die Menschen ohne Gott leben, das ist das, was sie versklavt. Weil jeder Mensch sich irgendeinen Maßstab setzt, für irgendetwas lebt und dann sich von dieser Sache abhängig macht. Alle anderen Menschen waren und sind Sklaven von den Dingen, an die sie ihr Herz hängen. Sie dienen dieser Sache, sie beten sie an, könnten wir sagen, und erhoffen sich Freude und Zufriedenheit davon. Und sehr viele Menschen halten sich dabei für frei. Und Paulus sagt, sie sind es nicht. Denn sie sind Sklaven der Grundsätze der Welt. Mein erster Punkt heißt, alle werden Sklaven, keiner Sohn. Und genau das ist das, was am Ende von Vers 3 steht. Alle Menschen, ausnahmslos, sind Sklaven von irgendetwas. Das Volk Israel wartete zwar darauf, Sohn zu werden, aber sie waren Sklaven des Gesetzes Gottes. Versklavt waren alle Menschen. Und was tat Gott? Gott schickte seinen Sohn Jesus Christus, um dieses Problem zu lösen. Mein zweiter Punkt, der Sohn wird Sklave. Über diesen Sohn schreibt Paulus im Kolosserbrief in Kapitel 1, den Versen 15 bis 17 folgendes. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Ja, dieser Jesus, den Paulus hier beschreibt, der lebt seit aller Ewigkeit. Die Gemeinschaft mit seinem Vater ist perfekt. Sie freuen sich mit perfekter Freude. Sie sind in Liebe, in perfekter Liebe miteinander verbunden. Und nichts stört die wunderbare Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber eines Tages sandte Gott seinen Sohn mit Hilfe des Heiligen Geistes auf diese Erde. In Vers 4 schreibt Paulus, als aber die Zeit erfüllt war, das heißt zum perfekten Zeitpunkt machte Gott das. Und ich weiß nicht, warum es der perfekte Zeitpunkt war, wir können darüber nur spekulieren, aber Gott weiß es. Und darauf können wir vertrauen. Gott wurde Mensch. Und in einer dunklen Nacht in dem kleinen Dorf Bethlehem kam er vor 2000 Jahren zur Welt. Die zweite Person der Dreieinigkeit verließ die perfekte Gemeinschaft, um in unsere kalte, dunkle, dreckige, sündige Welt zu kommen. Und so schreibt Paulus in Vers 4 darüber, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Zwei Dinge sind für Paulus hier wichtig. Erstens, Jesus wurde von einer Frau geboren und zweitens, er wurde unter das Gesetz getan. Was heißt das? Geboren von einer Frau bedeutet, dass Jesus wirklich Mensch wurde. Es gibt und gab immer wieder Leute, die sagen, eigentlich war Jesus niemals Mensch. Er war Gott mit einer menschlichen Erscheinung. Aber Paulus benutzt diesen Ausdruck, geboren von einer Frau, um deutlich zu machen, dass Jesus wirklich Mensch wurde. Er blieb Gott, aber er wurde eben auch ganz Mensch. Warum ist es wichtig? Weil wir alle Sklaven sind. Und wenn dieser Jesus uns daraus befreien soll, dann muss er einer von uns sein, wirklich einer von uns. Und deswegen wurde Jesus wirklich Mensch, nicht nur scheinbar. Aber er wurde noch mehr. Als zweites lesen wir über ihn in Vers 4, dass er unter das Gesetz getan wurde. Wie jeder Mensch war auch er Gottes Maßstäben gegenüber verantwortlich. Er wurde in das Volk Gottes geboren, also war auch er ein Sklave unter Gottes Gesetz. Und das müssen wir uns einmal vorstellen. Ja, aus Liebe macht sich Jesus zu einem Sklaven seiner eigenen Maßstäbe. Ne, als Gott hat er sein Gesetz gegeben und jetzt als unser Erlöser wird er Mensch und macht sich selbst zu einem Sklaven seines eigenen Gesetzes. Mein zweiter Punkt heißt, der Sohn wird Sklave. Und die Betonung in diesem Satz liegt auf dem Wort der. Es gab auf dieser Welt keine Söhne, sondern nur Sklaven. Das haben wir im ersten Punkt gesehen. Und jetzt kommt der Sohn, der eine wahre Sohn in diese Welt und macht sich ebenfalls zum Sklaven. Warum tat er das? Das erfahren wir im dritten und letzten Punkt. Viele Sklaven werden Söhne. Warum hat Jesus sich selbst zum Sklaven gemacht? Die Antwort finden wir in Vers 5. Dort heißt es, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, also welche Sklaven des Gesetzes waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Jesus wurde also Sklave, um Menschen loszukaufen oder wir könnten auch sagen zu erlösen. Sein Ziel war es, dass er Sklave wird, dass er der Sohn Sklave wird, dass wir Sklaven Söhne werden können. Wir könnten sagen, Jesus hat aus Liebe mit uns getauscht. Er, der Sohn, wird Sklave, damit wir Sklaven Söhne werden können. Vers 5 ist sehr knapp und es lässt einige Fragen offen, die Paulus an anderen Stellen im Galaterbrief beantwortet. Zum Beispiel, wie hat er das gemacht? Wie hat er uns erlöst? Und die Antwort ist durch zwei Taten. Und zum einen hat er Gottes Gesetz perfekt gehalten. Er war der erste Sklave, der unter Gottes Gesetz versklavt war, aber wirklich alles gehalten hat, was das Gesetz sagt. Er hat so gelebt, wie Gott das in seinem Gesetz verlangt. Und diesen Gehorsam, den bekommen wir angerechnet, wenn wir mit ihm eins sind. Und die zweite Tat, durch die er das getan hat, ist sein Tod am Kreuz. Und da hat Jesus für uns stellvertretend die Strafe getragen, weil wir nicht gehorsam waren. Da haben wir wieder den Tausch, eigentlich hätten wir dort sein müssen, aber Jesus hing dort für uns. Ja, zwei Dinge hat Jesus also für die Menschen getan, die zu ihm gehören. Er hat für sie einerseits das Gesetz gehalten und er hat zweitens die Strafe dafür bezahlt, dass die Menschen nicht das Gesetz gehalten haben. Und für wen gilt das? Mit wem hat Jesus getauscht? Wer sind die, die eins mit Jesus sind? Die Antwort darauf, die haben wir letzten Sonntag gehört. Das steht am Ende von Kapitel 3. Ich lese nochmal Vers 26. Dort schreibt Paulus, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Das heißt, Jesus hat die erlöst, die dadurch, dass sie glauben, mit ihm eins sind und zu ihm gehören. Und alle, die an ihn glauben, mit denen hat Jesus getauscht. Aber das ist längst noch nicht alles. Jesus hat uns nicht einfach nur erlöst. Schon das wäre ja super gewesen. Damals im Römischen Reich gab es sehr viele Sklaven. Und manchmal, wenn Sklaven ihren Herren lange gedient haben und wirklich vorbildliche Sklaven waren, dann haben die Herren gesagt, ihr könnt gehen, ihr seid frei. Das waren dann die sogenannten Freigelassenen. Und die konnten dann frei ihr Leben leben. Aber so ein Leben als Freigelassener war nicht unbedingt einfach, weil man sich dann ja, wenn man vielleicht 40 oder 45 war, eine ganz neue Existenz aufbauen musste. Man hatte ja nichts. Das heißt, es war ziemlich gut, Freigelassener zu sein, aber auch nicht unbedingt einfach. Aber Jesus hat uns nicht einfach nur freigelassen, sondern Jesus hat noch etwas anderes für uns getan. Er hat uns nämlich in seine Familie adoptiert. Er hat gesagt, ihr wart vorher Sklaven, ich lasse euch nicht einfach frei, ich behalte euch bei mir und mache euch zu meinen Kindern. Und was bedeutet das praktisch? Was haben wir davon? Gott hat uns zwei große Geschenke gemacht. Das erste Geschenk haben wir uns eben angeguckt, das ist Jesus, sein Sohn. Jesus hat vor 2000 Jahren dafür gesorgt, dass wir von Sklaven zu Söhnen werden. Und das zweite Geschenk, was er uns gemacht hat, das ist sein Heiliger Geist. Ja, und diesen Heiligen Geist, den hat jeder bekommen, der zu Jesus gehört. Von ihm lesen wir in Vers 6, dort heißt es, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Und jetzt könnte man fragen, warum dieses zweite Geschenk, warum der Heilige Geist? Na, reicht es nicht, dass Jesus für uns gestorben ist? Wisst ihr, Jesus hat das alles vor 2000 Jahren für uns getan. Aber das ist lange her und das ist außerhalb von uns passiert. Damals in der Geschichte, als es noch keinen von uns gab. Und der Heilige Geist wohnt jetzt in unseren Herzen, um uns damit in Verbindung zu bringen. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du sein Kind. Und das steht rechtlich fest, unverrückbar. Wie wenn wir eine Urkunde an der Wand hätten in unserem Zimmer, wo drauf steht, du bist das Kind Gottes. Aber der Heilige Geist sorgt jetzt dafür, dass diese Wahrheit auch Einfluss auf dein Leben hat. Dass es nicht nur etwas ist, was irgendwo an der Wand steht, sondern dass du wirklich Gottes Kind bist. Dass du ganz praktisch als Gottes Kind leben kannst. Als Beispiel, wie das praktisch aussieht, schauen wir uns mal das Ende von Vers 6 an. Dort erlaubt uns jetzt der Heilige Geist, dass wir zu Gott kommen dürfen in jeder Situation. Und wie dürfen wir ihn anreden? Als allmächtiger König, hocherhabener Gott? Das sicherlich auch. Aber wir dürfen zu ihm sagen, Abba, Vater. Und Abba war in der damaligen Zeit in Israel das Wort für Papa. Das drückte gleichzeitig Respekt aus, aber eben auch total das Vertrauensverhältnis, ein kindliches Vertrauen. Wir dürfen zu Gott kommen wie zu einem perfekten Vater. Und durch dieses Vertrauensverhältnis sind wir in der Lage, zu Gott als unserem liebenden Vater zu kommen mit allem, was uns bewegt. Zu jeder Zeit. Und das Wort, was hier für rufen steht in Vers 6, das meint nicht nur, ach, ich rufe einfach mal zu Gott oder ich bete einfach mal so. Das beschreibt auch Situationen, wo es uns richtig dreckig geht und wo wir nicht mehr ein noch auswissen und einfach zu Gott schreien. Und das dürfen wir jetzt, weil Gott seinen Geist in unsere Herzen gesandt hat. Damals vor 2000 Jahren hat Jesus, die zweite Person der Dreieinigkeit, uns zu Söhnen gemacht. Und jetzt in der Gegenwart, heute, sorgt der Heilige Geist dafür, dass wir das glauben und dass wir darauf vertrauen können, was Jesus für uns getan hat. Ich habe euch am Anfang die Frage gestellt, beneidest du manchmal die Nichtchristen für ihre Freiheit? Dafür, dass sie niemandem Rechenschaft schuldig sind und tun und lassen können, was sie wollen? Paulus sagt in unseren Versen heute, viele Menschen denken vielleicht, dass sie frei sind, aber sie sind es nicht. Alle Menschen leben für irgendetwas und deswegen sind sie Sklaven dieser Sache. Ich habe die Geschichte erzählt von einigen jungen Christen, die in den letzten Jahren das Christentum verlassen haben, weil sie meinen, die Freiheit gefunden zu haben. Und es ist gut möglich, dass wir Christen auch ein Stück weit selber dran schuld sind. Weil wir vielleicht irgendwelche Dinge aufgebaut haben, die nicht nötig sind, die in der Bibel nicht geboten sind, aber die das Christentum sehr einengend erscheinen lassen. Aber dadurch, dass sie das Christentum verlassen haben, haben sie es nicht besser gemacht. Sondern die haben die Freiheit aufgegeben für die Unfreiheit. Das merken auch Nicht-Christen. Ich habe schon einmal in einer Predigt über Galater 1 von dem Schauspieler Ben Affleck erzählt. Und ich will das jetzt noch einmal aufgreifen, weil es so treffend war. Im Januar hatte der Spiegel einen Bericht über Ben Affleck geschrieben. Und er nannte diesen Artikel Pakt mit dem Teufel. Eigentlich könnte man ja denken, dass ein Schauspieler, ein Hollywood-Schauspieler wie Ben Affleck alles hat, was man braucht. Ruhm, Bekanntheit, Geld, Ansehen und ein gutes Aussehen. Und wenn jemand in dieser Welt frei ist, das zu tun, was man will, dann doch wohl er. In dem Spiegelartikel liest man dann allerdings Folgendes. Millionen auf der Bank, Auszeichnungen und Promi-Status. Eigentlich hat Ben Affleck alles, was das Herz begehrt. Doch der Ruhm habe seine Schattenseiten, sagte der Schauspieler jetzt. Für den Erfolg habe er einen Preis gezahlt. Meine wildesten Träume sind wahr geworden, sagte Affleck. Der Preis ist aber ein faustischer Pakt, bei dem deine Identität dir nicht mehr selbst gehört. Wisst ihr, immer wenn ich das lese, bin ich beeindruckt von seiner Ehrlichkeit. Er sagt unmissverständlich, ihr haltet mich alle für frei. Ich bin's aber nicht. Ich bin gefangen. Oder wie Paulus es hier in Vers 3 sagt, ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Sklaven unterworfen. Ja, das ist das Problem von Ben Affleck und von jedem Menschen, der ohne Jesus versucht, sein Leben zu leben. Und aus diesem Grund gibt es keinen Grund für uns als Christen, andere Menschen für ihre angebliche Freiheit zu beneiden. Kein Mensch ist frei, auch wenn sich viele Menschen in unserer Gesellschaft für noch so frei halten. Wer ist dann frei? Paulus sagt, nur der Mensch, der zu Jesus läuft und durch den Glauben an ihn vom Sklaven zum Sohn wird. Na, viele Sklaven werden Söhne, habe ich den letzten Punkt genannt. Und das gilt für jeden, der an Jesus glaubt. Wenn du auf der Suche nach Freiheit bist, dann wirst du sie nur und ausschließlich im Christentum finden. Auch wenn uns die Kultur etwas ganz anderes verspricht. Und nur bei Jesus findet sich wahre Freiheit. Und vielleicht sagst du dir jetzt, ich sehe ja ein, dass die Menschen unfrei sind. Ihr ganzes Leben sind sie damit beschäftigt, irgendeinem Maßstab zu folgen, irgendeinem Menschen zu folgen, irgendwelchen Ansprüchen nachzujagen, um glücklich zu sein. Und viele merken auch gar nicht, wie sie sich dabei versklaven. Das macht schon alles Sinn. Aber wie genau ist das Christentum jetzt eigentlich die Freiheit? Die Antwort ist sehr einfach. Bei Jesus musst du nichts leisten, um zu ihm zu kommen. Er nimmt dich an, ohne dass du den Maßstäben, Gesetzen oder Ansprüchen von irgendwem folgst. Er nimmt dich als Sohn an, und zwar einfach so. Natürlich fordert er dann auch Dinge von dir. Aber das, was er von dir fordert, das sind Dinge, die du als jemand tun kannst, der sich nichts mehr erarbeiten muss. Denn das, was zählt, das ist dir einfach geschenkt worden. Na, ein Beispiel kann ich euch mal geben. Stellt euch vor, da ist ein Mensch und der hat einen Auftrag für euch. Der hat einen Job für euch. Und er sagt zu euch, ich gebe euch 10.000 Euro, wenn ihr diesen Job macht. Aber ich verlange von euch, dass ihr diesen Job perfekt macht. Geht hin, ihr habt einen Monat Zeit. Wenn ihr ihn perfekt gemacht habt, bekommt ihr 10.000 Euro. Na, dann ist man versklavt. Man kämpft die ganze Zeit dafür, den Job perfekt zu machen, um das Geld zu bekommen. Und so leben die Menschen in dieser Welt, die unfrei sind. Oder es kommt jemand zu euch und sagt, ich habe einen Job für euch. Und ich gebe euch jetzt, einfach so, 1 Million Euro. Die dürft ihr haben. Und dann fordere ich euch dazu auf, dass ihr den nächsten Monat aus Dankbarkeit für das Geschenk, was ich euch gemacht habe, für mich arbeitet. So funktioniert das Christentum. Und was meint ihr, welcher dieser beiden Menschen frei ist? Der, der sich einen Monat lang für die 10.000 Euro abrackert? Oder der, der einen Monat lang aus Dankbarkeit für ein riesiges Geschenk arbeiten darf? Wenn du heute Morgen hier sitzt und festgestellt hast, dass du immer noch Sklave von irgendetwas in dieser sichtbaren Welt bist, dann rufe ich dich auf, zu Jesus zu kommen, ihm deine Schuld zu bekennen und frei zu sein. Und du musst dir dabei keine Gedanken machen, ob du gut genug für Gott bist. Gut genug für Gott ist keiner von uns. Ich erinnere euch an die Geschichte vom verlorenen Sohn, die wir heute in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Und das Beeindruckende, das Schöne an der Geschichte ist, als der Vater den versklavten, völlig verwahrlosten und ungehorsamen Sohn von Weitem sieht, fängt er vor Freude an, auf ihn zuzulaufen. Und genauso freut sich Gott noch heute über jeden Einzelnen, der aufhört, auf eigene Faust nach der Freiheit zu suchen und zu Gott kommt, um wahre Freiheit zu erfahren. Und was ist mit euch, die ihr die Freiheit schon kennt? Wisst ihr, wir sind leider richtig gut darin, die Freiheit bei Gott zu kennen und uns trotzdem immer wieder an irgendwelche Dinge in dieser Welt zu binden und uns abhängig zu machen. Na, um im Bild von Paulus zu bleiben, wir sind zwar Söhne, aber unser Hobby ist es, immer wieder Sklave zu spielen. Und das ist ein ziemlich dummes und ein ziemlich trauriges Hobby. Und deswegen ist der Auftrag für uns heute Morgen, dass wir die Dinge, die uns wichtiger sind als Gott, loslassen, um bei Gott wahre Freiheit zu erfahren. Denn bei Gott heißt es nicht mehr, du musst das und das und das und das machen, um bei mir angenommen zu sein, sondern er sagt zu uns, du bist mein Kind, weil ich mein anderes Kind für dich geopfert habe. Und dann im letzten Vers von unserem Abschnitt, in Vers 7, fasst Paulus alles nochmal zusammen, was er in den Versen 1 bis 6 gesagt hatte. Und bisher hatte er immer von wir und von ihr gesprochen. In Vers 3 hatte er gesagt, ebenso waren auch wir. In Vers 5, damit wir die Sohnschaft empfingen. Oder in Vers 6, weil ihr nun Söhne seid. In Vers 7 wechselt er die Anrede und er redet dich ganz persönlich an. Es ist Gottes gute Nachricht für dich heute Morgen. So bist du, also nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Amen.